English Radio External Service.
2 Warszawa, 2 Polskie Radio, Zürich im Polnischen Rundfunk am Dienstag. Am Mikrofon ist Joachim Czycierski. Dzień dobry. Wird der neue ungarische Premierminister Péter Magyar wirklich den in vielen europäischen Hauptstädten erhofften Kurswechsel bringen? Erste Stimmen zweifeln bereits und warnen, dass er Brüssel enttäuschen könnte. Außerdem sprechen wir mit der renommierten polnischen Übersetzerin Sława Lisiecka, die seit vielen Jahren deutsche Literatur ins Polnische überträgt.
Ich glaube, die Übersetzer, sie sind jetzt viel wichtiger geworden als früher. Und zwar, sie werden sichtbar.
Und wir besuchen das Pilecki-Institut in Berlin. Doch zunächst die wichtigsten Meldungen des Tages. Polens Präsident Karol Nawrocki hat Péter Magyar und seiner Partei TISA zum Sieg bei den Parlamentswahlen in Ungarn gratuliert. Das ist natürlich die Entscheidung des ungarischen Volkes. Sie haben ihren Ministerpräsidenten gewählt, dem ich zum Wahlsieg gratuliere, sagte der Präsident im Fernsehsender Polsat News am Montagabend. Wie er betonte, müsse die 1000-jährige polnisch-ungarische Freundschaft weiter bestehen. Zugleich stellte er klar, es sei nicht die Aufgabe des polnischen Präsidenten, Wahlen zu kommentieren. Nach der Auszählung von fast allen Stimmen bei den Parlamentswahlen kann die TISA mit einer deutlichen Mehrheit im Parlament regieren. Der Sieg der TISA beendet die 16-jährige Herrschaft von Viktor Orbáns Fidesz in Ungarn. Ein Eklat im polnischen Parlament hat für scharfe Kritik gesorgt. Der Abgeordnete Konrad Berkowicz zeigte während einer Rede im Parlament eine israelische Flagge, auf der ein Hakenkreuz abgebildet war. Berkowicz, der der rechtsgerichteten Partei Konfederacja angehört, äußerte sich zuvor ausführlich und in drastischen Worten zum Krieg im Nahen Osten. In seiner Rede sprach er über das Leid der Zivilbevölkerung und warf Israel unter anderem den Einsatz verbotener Waffen vor. Zudem bezeichnete er das Vorgehen Israels als Völkermord und zog einen Vergleich mit dem nationalsozialistischen Deutschland. Im weiteren Verlauf seiner Rede sagte der Abgeordnete, die israelische Flagge solle so aussehen und hielt daraufhin das umstrittene Symbol in die Höhe. Sejmmarschall Włodzimierz Czarzasty griff unmittelbar ein und unterbrach die Rede. Das Zeigen eines Hakenkreuzes im polnischen Parlament sei in keiner Weise zu rechtfertigen, erklärte er. Zum Gedenktag für die Opfer des Massakers von Katyn wurde am Montagabend der Präsidentenpalast in Warschau besonders illuminiert. Auf der Fassade waren der Schriftzug Katyn sowie Worte des Dichters Zbigniew Herbert zu sehen. Katyn ist die mächtige Stimme verstummter Chöre. Der Gedenktag für die Opfer der Katyn-Verbrechen wurde vom polnischen Parlament am 14. November 2007 eingeführt. In der entsprechenden Resolution heißt es, der Tag solle den Opfern des Verbrechens von Katyn sowie allen durch den sowjetischen Geheimdienst NKWD ermordeten Menschen gewidmet sein. Grundlage der Morde war ein Beschluss der sowjetischen Führung vom 5. März 1940. Während der Zeit der Volksrepublik Polen unterlagen Informationen über das Verbrechen der Zensur. Offiziell wurde die Verantwortung Deutschland zugeschrieben. Erst gegen Ende der Existenz der Sowjetunion räumten die sowjetischen Behörden die Täterschaft ein. Am Flughafen von Gdańsk-Danzig haben Zollbeamte einen mutmaßlichen Drogenschmuggler festgenommen. Entdeckt wurde er von einem Spürhund. Der 40-jährige Mann war aus London eingereist, als der Hund mit dem Namen Lola während einer Routinekontrolle anschlug. Zunächst fanden die Beamten Kokain in seinem Gepäck, doch damit nicht genug. Kurz darauf gestand der Mann, weitere Drogenkapseln geschluckt zu haben. In einem Krankenhaus bestätigte sich der Verdacht. Ärzte entdeckten insgesamt 88 Kapseln mit Kokain in seinem Körper. Die sichergestellte Menge beträgt rund 800 Gramm mit einem geschätzten Marktwert von etwa 70.000 Euro. Ihm drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis. Und soweit die Meldungen beim polnischen Rundfunk. Wir machen weiter mit der Presseschau und Adam Deniso.
Das konservative Wochenblatt Do Rzeczy warnt vor voreiligen Hoffnungen auf einen pro-europäischen Kurswechsel in Budapest. Wie Chefredakteur Paweł Lisicki in seinem Kommentar zu den Wahlen in Ungarn betont, sei Péter Magyar keineswegs der liberale Hoffnungsträger, als den ihn viele in Brüssel sehen wollen. Zwar habe der TISA-Chef in der Schlussphase des Wahlkampfs antirussische Rhetorik bemüht und den Slogan Russen nach Hause skandiert, doch dies sei in erster Linie gegen Orbán gerichtet gewesen, nicht Ausdruck einer grundlegenden außenpolitischen Neuorientierung. In zwei zentralen Fragen, so Lischitzky, werde sich unter Magyar wenig ändern, beim Widerstand gegen einen EU-Beitritt der Ukraine und bei den Energielieferungen aus Russland. Er sei überzeugt, dass Magyar die Brüsseler Führung sehr schnell enttäuschen und keineswegs ein großer Enthusiast des ukrainischen EU-Beitritts sein werde. Es gebe schlicht objektive Interessen, die es einem ungarischen Regierungschef unmöglich machten, diesen Beitritt zu befürworten, da er für Ungarn wirtschaftlich verheerend wäre. Auch einen Bruch mit Moskau hält Lischitzky für unwahrscheinlich. Die Veränderungen würden eher rhetorischer Natur sein. Ungarn müsse seine Rohstoffe irgendwoher beziehen, Öl und Gas. Als Binnenstaat ohne Meerzugang sei die Abhängigkeit von russischen Lieferungen eine geografische Realität, die kein Regierungswechsel ändern könne. So der Chefredakteur von Dorzecze. Auch der Publizist und ehemalige Diplomat Piotr Skwieciński hält den Enthusiasmus vieler linksliberaler Kommentatoren für verfrüht. Magyar erinnert der Autor, in einer Analyse für das Wirtschaftsblatt Dziennik Gazeta Prawna sei kein klassischer linksliberaler Politiker, bei dem man sicher sein könne, dass er alles demontieren werde, was den ungarischen Sonderweg vom europäischen Mainstream unterschieden habe. Kenner beschrieben ihn als kulturell im traditionellen ungarischen Patriotismus verwurzelt, mit konservativer Neigung, was der Mehrheit der liberalen Fidesz-Gegner eher fremd sei. In der Tisza-Partei, betont Skwieciński, fänden sich zahlreiche ehemalige Fidesz-Aktivisten und politische Debütanten, deren Hintergrund nicht mit der liberalen Linken identisch sei. Magyars Wahlkampf-Rhetorik lasse sich in der Formel zusammenfassen: Fidesz, aber ohne Diebstahl und Oligarchie. Allerdings werde der Druck der EU-Verbündeten, der Tisza, auf die Umsetzung einer linksliberalen Agenda erheblich sein. Bemerkenswert, lesen wir, sei, dass Orbán entgegen düsterer Prophezeiungen keinen Staatsstreich unternommen, keine Panzer auffahren lassen und die Wahlergebnisse eindeutig anerkannt habe. Ähnlich wie die PiS vor 2,5 Jahren in Polen. Damit sei die einzige nachträgliche Infragestellung von Wahlergebnissen in Europa bisher das Werk des linksliberalen Lagers gewesen, in Rumänien 2024. Die Rechte habe unter diesem Aspekt eine sauberere Bilanz. Die zentrale Lehre aus Budapest, der Kulturkampf, verliere gegen die Abscheu vor Korruption, Oligarchisierung und gegen das Gefühl der Stagnation. Für Magyar habe nicht nur das liberale Budapest gestimmt, sondern auch ein großer Teil der konservativen Provinz, dort, wo unter jüngeren Menschen das Gefühl verbreitet sei, dass die lokalen Orbán-Eliten berufliche Entwicklungsmöglichkeiten blockierten. Die Kampagne des Orbán-Lagers habe auf der Wiederholung aller bekannten PR-Motive früherer Wahlkämpfe beruht, nach dem Prinzip, was immer geholfen habe, werde auch jetzt helfen. Doch die Welt verändere sich und die Weigerung, diese Prozesse wahrzunehmen, führe zur Niederlage. Übrigens soll Viktor Orbán selbst lange Zeit von diesem Bewusstsein geprägt gewesen sein. Dass dies offenbar nicht mehr der Fall ist, ist ein trauriges Beispiel dafür, wie langjährige Machtausübung den Geist zersetzt. So Skwieciński in Dziennik Gazeta Prawna. Und Mati Staniszewski, Gründer und Chef des auf 11 Milliarden Dollar bewerteten KI-Einhorns 11 Labs, hat in das Warschauer Startup Replanet investiert, das die Handelsbranche revolutionieren will, berichtet die konservativ-liberale Rzeczpospolita. Die von türkischen Gründern in der polnischen Hauptstadt aufgebaute Firma habe in einer Pre-Seed-Runde 2,5 Millionen Dollar eingesammelt, eine der höchsten Summen, die in Polen auf dieser frühen Entwicklungsstufe in den letzten Jahren erzielt worden seien. Mitgeführt werde die Runde von den polnischen Fonds Movens Capital und Westpoint. Replanet entwickle einen KI-gestützten Entscheidungsmotor für den Einzelhandel, der Kaufsignale der Kunden in Echtzeit in individualisierte Empfehlungen umwandle. Anders als herkömmliche Systeme, die auf historischen Daten basierten, interpretiere die Technologie Verhaltenssignale als Absichtsindikatoren und ahme dabei Prozesse nach, die dem menschlichen Denken ähnelten. Das Startup arbeite bereits mit über 30 globalen Marken zusammen, darunter L'Occitane und iBoot. Dass die türkischen Gründer ausgerechnet Warschau als Firmensitz gewählt hätten, sei kein Zufall, lesen wir weiter. Mehrere von ihnen hätten in Polen studiert oder lebten seit Jahren an der Weichsel. Carolina Kukiełka von Westpoint betone, die Vielfalt des Ökosystems sei ein Schlüsselfaktor für dessen langfristigen Erfolg. Je mehr internationale Teams von Polen aus aufbauten, desto größer sei die Chance, dass das nächste globale Einhorn genau hier entstehe. Dank eines Jahrzehnts überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstums und der Aufnahme in die G20 werde Polen zu einem der dynamischsten Technologiezentren Europas, das Startups nicht mehr nur aus der Ukraine und Belarus anziehe, sondern zunehmend auch aus dem Baltikum und der Türkei. So die Rzeczpospolita und soweit auch die Presseschau.
Danke, Adam. Das Pilecki-Institut in Berlin gehört zu den wichtigsten Einrichtungen, die sich mit der Geschichte Mittel- und Osteuropas im 20. Jahrhundert auseinandersetzen. Mit Ausstellungen, Bildungsprogrammen und intensiver Archivarbeit bringt es Perspektiven in die deutsche Öffentlichkeit ein, die lange wenig bekannt waren. Im Gespräch erläutert Patrick Schoster, Kommunikationsreferent am Institut, welche Themen besonders auf Interesse stoßen, welche Wissenslücken es im deutschen Geschichtsbewusstsein noch gibt und warum Berlin ein idealer Ort ist, um die polnische Perspektive auf die Geschichte Europas sichtbar zu machen. Die Fragen stellt unsere Praktikantin Viktoria Hauda.
Hallo, mein Name ist Patrick Schostak und ich bin der Kommunikationsleiter und Pressesprecher am Pilecki-Institut in Berlin. Wir sind ein polnisches Kultur- und Forschungsinstitut. Wir zeigen Ausstellungen. Wir führen ein umfangreiches Bildungsprogramm mit regelmäßigen Workshops für Lehrkräfte, für Schüler aus Deutschland, aber auch aus Polen. Für uns ein Herzstück des Instituts ist auch die Arbeit mit Archiven. Wir digitalisieren Archive, Millionen an der Zahl, und stellen diese dann der Wissenschaft zur Verfügung. Jede Woche finden bei uns auch öffentliche Veranstaltungen statt, Podiumsdiskussionen, Vorträge, Stadtrallyes und auch andere Formate und vieles, vieles mehr.
Warum war es Ihnen wichtig, gerade hier in Berlin zu sein?
Berlin ist so zum einen natürlich auch ein sehr zentraler Ort, die Hauptstadt Deutschlands, sehr international. Sehr viele öffentliche Einrichtungen und Institutionen sind hier präsent, natürlich auch der Bundestag, Touristen aus aller Welt. Wenn die Idee natürlich auch der Entstehung des Pilecki-Instituts zugrunde lag, nämlich eine Art polnische oder sogar breiter noch osteuropäische Perspektive auf das 20. Jahrhundert zu präsentieren, gewissermaßen ihr zu mehr Prominenz und Bekanntheit zu verschaffen, dann schien Berlin doch der optimale Ort zu sein. Das hat sich dann auch tatsächlich in der Realität bestätigt.
Wer kommt eigentlich zu Ihnen? Eher Leute, die sich sowieso für Geschichte interessieren, oder auch Menschen, die einfach neugierig sind und spontan reinkommen?
Ich würde sagen beides. Also natürlich gibt es sehr viele Geschichtsinteressierte, und das sowohl professionell als auch einfach im privaten Bereich. Also zu uns kommen selbstverständlich viele Historiker, viele Journalisten, viele Autoren, viele Intellektuelle. Aber es gibt immer wieder auch Menschen, die uns dann sagen, ja, wissen Sie, bevor ich das Pilecki-Institut hier kennengelernt habe, wusste ich eigentlich gar nichts über Polen. Und jetzt fahre ich gerne nach Polen, interessiere mich für die Geschichte dieses Landes. Natürlich sind solche Stimmen immer besonders erfreulich für uns, weil dann zeigt sich umso mehr, dass unsere Tätigkeit hier vor Ort wirklich auch viel Mehrwert bringt und Sinn hat.
Was hören Sie von Besuchern hier am häufigsten? Wann fällt dieser Satz, das wusste ich nicht?
Ja, ich erinnere mich da zum Beispiel an die Premiere der deutschen Übersetzung von dem Buch von Jack Fairweather, die Biografie von Witold Pilecki, die auch weitestgehend sozusagen Inspirationsquelle war für die Dauerausstellung zu Witold Pilecki. Da gab es so eine interessante Szene, dann nach der eigentlichen Veranstaltung vor Ort war Sieglinde Geisel da, unter anderem ehemalige New York-Korrespondentin für die Neue Zürcher Zeitung. Und ich weiß noch, sie blickte einmal dann auf den ganzen Saal und fragte, ganz ehrlich, wer von Ihnen hatte früher mal von Witold Pilecki gehört, also vor der Entstehung unseres Instituts hier in Berlin? Und ich glaube, es meldeten sich zwei Personen, der Saal war voll. Das sind natürlich sehr bemerkenswerte Situationen, an die man sich dann auch gerne zurückerinnert. Und Witold Pilecki, seine einzigartige Lebensgeschichte, der einzige bekannte Mensch, der freiwillig nach Auschwitz ging. Allein seine Person sorgt häufig schon für Erstaunen und Verwunderung, warum man denn vorher nicht über ihn hörte. Aber nicht nur, also natürlich auch der polnische Untergrundstaat oder auch Thema, was uns sehr am Herzen liegt, die Geschichte des Ringelblum-Archivs, nicht? Das Geheimarchiv des Warschauer Ghettos und insgesamt die Geschichte der polnischen Juden, der osteuropäischen Juden. Das ist eben auch nochmal ein eigenes Kapitel. Das Schicksal dieser Juden war eben auch häufig doch etwas anders als sogar noch die Geschichten oder Schicksale, die man häufig mit der westeuropäischen Erfahrung in Verbindung bringt. So wie also Viktor Klemperer oder Anne Frank, Timothy Snyder macht diesen Vergleich ja in seinen Büchern. Ich würde sagen, insgesamt auch, wenn wir häufig auch schreiben über die Bloodlands-Erfahrung, der deutsche nationalsozialistische Terror und die Besatzung, aber auch der sowjetische Terror. Ich weiß, dass wir zum Beispiel auch im Februar natürlich immer an die erste Deportationswelle von Polen in der Sowjetunion, also nach Sibirien und so weiter, erinnern. Da kommen dann häufig auch so verdutzte Reaktionen, davon wusste ich ja gar nichts. Also es gibt da wirklich sehr viele Themen, was natürlich auch nochmal bestätigt, dass dieser Bedarf definitiv da ist, eben auch über diese genuin dezidiert polnische und wie wir dann auch häufig sagen, eben osteuropäische Sichtweise auf das 20. Jahrhundert zu sprechen.
Merken Sie, dass man hier in Deutschland anders über die Geschichte sprechen muss als in Polen?
Wie sich diese Erinnerungskulturen im 20. Jahrhundert dann entwickelt haben, das rührte aus einer doch anderen Erfahrung. In Deutschland war es eben, dass man bezwungen wurde im Krieg und dann eine Besatzung der Alliierten gab und vor allem ein revolutionäres Projekt, wenn man so will, vor allem der US-Außenpolitik, eben aus Deutschland und Japan diese Länder nicht so harsch wie möglich zu bestrafen, sondern die Idee war, das deutsche NS-Regime, wenn man so will, zu bezwingen, soweit es geht, auszuradieren und dann die deutsche Gesellschaft hin in ein liberal-demokratisches System zu führen. Also das, was der Historiker Hans-August Winkler in seinem Buchtitel als der lange Weg nach Westen beschrieben hat. Deswegen hat man ja schon von vornherein dann auch versucht, Deutschen zu zeigen, schaut mal, was ihr angerichtet habt. Schaut euch mal Konzentrationslager an und so weiter und so fort. Dieser zentrale Sammelbegriff nie wieder, der natürlich jetzt auch einer gewissen Evolution unterliegt, denn lange Zeit wurde dieses nie wieder auch so verstanden, dass man jegliche militärische Intervention, egal in welchem Ziel, ablehnt. Das hatte dann auch zur Folge eben, dass man zu Zeiten des Kriegs im ehemaligen Jugoslawien, damals Bosnien, den Bosjakern nicht helfen wollte, sich gegen den Genozid dann später auch in Srebrenica zu verteidigen, gab dafür auch dann einen hohen ethischen Preis. Der wurde aber anfangs noch nicht offen internalisiert und reflektiert. Jetzt seit 22 eben sieht man doch eine gewisse Evolution auch, dass man dieses nie wieder anders versteht. Also nie wieder kann auch bedeuten, dass man einem Land hilft, militärisch zu einer ähnlichen Erfahrung wie der des Zweiten Weltkriegs, also dass man ihr verhilft, das zu verhindern. Und in Polen war es halt die Erfahrung, dass als ein Land waren, das von Anfang bis Ende an der Seite der Alliierten waren, eigentlich beteiligt waren allen wichtigen Fronten des Zweiten Weltkriegs, dann natürlich diese tragische Erfahrung, doch nicht Teil des Westens werden zu können, sondern hinter dem eisernen Vorhang. Aber Patriotismus, die Verteidigung der eigenen Identität, der eigenen Sprache, all das wurde eben nicht in einem nie wieder gesehen, sondern umgekehrt als etwas, was damals die einzige Möglichkeit darstellte, sich zu schützen. Vor dem Genozid, vor der totalitären Besatzung seitens NS-Deutschland, aber auch der Sowjetunion. Aber das sind für mich so die Fundamente, die Wurzel, woher diese Differenzen resultieren. Und damit muss man einfach in der in der Bildungsarbeit offen arbeiten.
Sie hören den Polnischen Rundfunk. Sława Lisiecka gehört zu den herausragendsten Vermittlerinnen zwischen der polnischen und der deutschen Kultur. Die Germanistin aus Lodz hat bislang über 100 Werke deutschsprachiger Literatur ins Polnische übersetzt. Seit vielen Jahren fördert sie zudem talentierte junge Literaturübersetzerinnen und Übersetzer. Sława Lisiecka wurde nun mit der höchsten polnischen Auszeichnung geehrt. Jakub Kukla hat mit ihr gesprochen.
Sława Lisiecka, Übersetzerin und Herausgeberin deutschsprachiger Literatur, guten Tag.
Guten Tag.
Sie wurden soeben mit der goldenen Gloria Artis Medaille für kulturelle Verdienste geehrt. Wie wichtig sind für Sie solche Auszeichnungen? Sie haben ja in Ihrem Leben zahlreiche erhalten.
Die sind mir sehr wichtig. Die wichtigste Auszeichnung war 1985 der Preis für polnische Übersetzer deutscher Literatur, die von Robert Bosch Stiftung und Karol Dedecius, also vom Deutschen Institut in Darmstadt, verliehen. Und das war mir eigentlich das Wichtigste. Dann habe ich auch eine wichtige Auszeichnung bekommen aus Österreich. Das war der Preis Translatio für meine Übersetzungen österreichischer Literatur. Und dann 2012. Das war auch ein sehr wichtiger Preis für mich, für mein ganzes Schaffen, mit besonderer Berücksichtigung von der Prosa von Thomas Bernhard. Und hier in Polen wurde ich auch in Gdynia ausgezeichnet für meine Übersetzung von Thomas Bernhard, von Chodzenie Amras, also Gehen und Amras. Und der Preis der Literatur na świecie, also Literatur in der Welt, ja, das war, naja, das sind so viele Auszeichnungen. Und jetzt diese Gloria Artis, die eigentlich den Übersetzern nicht verliehen wird. Und ich habe die goldene Medaille bekommen. Und das ist wirklich etwas Eigenartiges, ja. Und ich bin sehr glücklich. Und das war eine rührende Feier für mich.
Könnte man sagen, dass Sie eine der wichtigsten Vermittlerinnen zwischen der deutschen und polnischen Kultur, Germanistin und daraufhin auch Übersetzerin durch Zufall geworden ist?
Nee, das kann man nicht sagen. Ich habe in der Schule schon seit der 5. Klasse Grundschule damals noch Deutsch gelernt. Und erst in der Oberschule habe ich angefangen, Russisch zu lernen. Ja, das war noch diese Zeiten. Ich bin sehr alt. Und und dann in der Oberschule habe ich einen genialen Lehrer gehabt, einen sogenannten Lodzamensch. Also ein Deutscher war das, in Polen geboren, und er ist dann nach dem Krieg in Polen geblieben, in Lodz eben, und er war mein Deutschlehrer. Und er hat den Unterricht irgendwie für mich speziell geführt, und wir haben dann die deutsche Literatur kennengelernt und so weiter, ja. Und deswegen habe ich mich dann auch entschieden, Germanistik zu studieren.
Obwohl Sie eigentlich andere Pläne gehabt haben, oder?
Ja, ich wollte Orientalistik studieren, aber damals gab es keine Aufnahmeprüfungen für Orientalistik. So habe ich beschlossen, doch Deutsch zu studieren.
Sie sind dann Mitte der 70er Jahre in der Übersetzerwelt aufgetaucht. Inwieweit hat sich diese Welt in den letzten Dekaden, in den letzten Jahrzehnten verändert, seit damals?
Ich glaube, die Übersetzer wurden, wie soll ich das nennen, sie sind jetzt viel wichtiger geworden als früher. Und zwar, sie werden sichtbar. Sie werden sichtbar, sie treten jetzt sehr oft auf, sie haben verschiedene Leseabende mit der Prosa, die sie, oder Gedichten, die sie übersetzen, ja, und vor einem großen Publikum, und das hat sich geändert, das hat sich vor allem geändert. Und man sieht in den Übersetzern auch Künstler, nicht nur Handwerker, ja, das hat sich geändert. Also man glaubt, dass die Übersetzer die polnische Sprache irgendwie bereichern und dass sie sehr, sehr wichtig sind, ja, dass ihre Interpretationen der übersetzten Texte sehr wichtig sind für die Kultur der jeweiligen Länder.
In Polen sind gerade Kafkas Erzählungen in ihrer neuen Übersetzung erschienen. Wie kann es sein, dass es ihre erste Berührung mit der Prosa von Kafka war?
Naja, bis jetzt hatten wir alte Übersetzungen von den Romanen von Kafka. Kafka wurde sehr oft übersetzt, und zum Beispiel der Verlag PIF hat den Kafka schon seit immer herausgegeben. Das waren die alten Übersetzungen, die sie wiederholt veröffentlicht haben. Und dann wurde der Prozess neu übersetzt. Irgendwie hatte ich nie die Gelegenheit, Kafka zu übersetzen. Das haben andere Leute gemacht.
Obwohl Sie immer einen Hang zu düsteren Geschichten gehabt haben, oder?
Ja, das schon. Ich habe Kafka sehr gerne gelesen, aber vielleicht in Deutsch, vor allem Deutsch. Ich habe zu Hause die ganze Ausgabe Kafkas auf Deutsch, und das habe ich Deutsch gelesen vor allem. Manches Polnisch auch. Und ich habe natürlich verglichen, wie die Übersetzer das machen. Aber ich dachte, das ist ein sehr schwer zu übersetzender Schriftsteller. Und dazu hatte ich so viel andere Pläne und Projekte und so weiter. Ich hatte keine Zeit für Kafka.
Und ich nehme an, seitdem Sie an Thomas Mann arbeiten, haben Sie Ihre Meinung über Franz Kafka geändert? Nee. Über den Schwierigkeitsgrad, nein?
Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Natürlich ist Thomas Mann sehr schwer auch. Zum Beispiel der Zauberberg ist ein quasi wissenschaftliches Buch, kann man sagen, ja. Und mit diesen Diskussionen von Settembrini und Naphta. No, da muss man sich schon sehr gut in der Geschichte, in der Politik orientieren, ja, um das richtig zu übersetzen und keinen Fehler zu machen. Aber das sind die Themen, die mir näher sind irgendwie, ja. Diese gesellschaftlich-politische Themen sind mir viel näher und deswegen mache ich diese Übersetzung sehr gerne.
Was macht einen perfekten Übersetzer aus? Technische Fähigkeiten sind viel, viel zu wenig.
Ich glaube, ein Übersetzer muss eigentlich ein Literat sein, muss eigentlich schriftstellerische Talente haben, ja? Der muss begabt sein als Dichter oder als Schriftsteller irgendwie, aber der hat zu wenig, um Schriftsteller zu werden, ja? Oder um Dichter zu werden. Deswegen übersetzt er. Und da kann er sich sehr gut bewähren, ja.
Sławomir Lisiecka, vielen Dank für das Gespräch und ich gratuliere nochmal zu dem wunderbaren Preis. Vielen Dank.
Vielen Dank, auf Wiedersehen.
Die Übersetzer sind heute sichtbarer denn je, sagt Sławomir Lisiecka, die letzte Woche mit der goldenen Medaille Gloria Artis ausgezeichnet wurde. Unsere knappe halbe Stunde ist schon um. Wenn Sie Lust und Zeit haben, dann hören wir uns morgen wieder. Am Mikrofon war Joachim Czycierski. Do usłyszenia.
Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front. Gdzie niesebrany plon, gdzie poczerniały głuk. Staje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi. Znowu urodzi nam zboża łan, złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.